Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie heute den 2. Teil des Themas Der Prediger von Salomo.
Wo liegt das Ergebnis? Letztlich können wir doch nichts behalten. Der Prediger lehrt, der Mensch kommt leer in die Welt hinein und er geht leer wieder hinaus. Wir sind ohne Kleider auf die Welt gekommen. Und wir gehen ohne Kleider. Wir können sie nicht mitnehmen. Sie verwesen im Grab. Das ist, wird im Neuen Testament dann auch aufgenommen in 1. Timotheus 6. Obwohl es im Neuen Testament kein direktes Zitat gibt aus dem Prediger, haben wir verschiedene Stellen, die ganz deutliche Anspielungen sind auf dieses inspirierte Buch. 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit oder die Gottesfurcht, Frömmigkeit, das ist ja das Endziel des Predigers. Die Gottseligkeit, die Gottesfurcht aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also die Stelle mahnt uns zu Bescheidenheit, Dankbarkeit, Genügsamkeit. Aber dies zurückgreifend auf die Lehre des Predigers. Prediger 5, Vers 15. Gleich wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davon tragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und das haben doch die Völker in alter Zeit immer wieder versucht. Man hat ihnen Waffen beigelegt und Schmuck noch und noch. Aber nicht zur Freude der Toten, sondern zur Freude der Grabschänder. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, also wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon? Dass er in den Wind sich müht. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Ja, also das zum Thema Sinnlosigkeit im Buch des Predigers. Nun, das Weltbild des Predigers. Oder besser gesagt, das frühere Weltbild, das der Prediger hatte in seiner Zeit vor seiner Rückkehr zu Gott. 29 Mal finden wir den Ausdruck unter der Sonne. Dachat HaShemesh. Also das Weltbild Salomos in seiner Gottferne betrachtete nur die Dinge unter der Sonne. Damit war Gott und das Himmlische, das Jenseitige, ausgeschaltet. Ganz entsprechend der Philosophie von Aristoteles. Ich verweise auf den Vortrag über den modernen Menschen. Dort haben wir gesehen, Aristoteles hat die Betonung gelegt auf die Einzeldinge, die irdischen Einzeldinge, und mit dem Jenseits, das war nicht seine Sache. Aber das wird schon vorweggenommen im Buch Prediger. Ein Mensch betrachtet die Dinge unter der Sonne und kommt dann zur enttäuschenden Schlussfolgerung. Es ist alles so sinnlos. Alles so ohne Ziel. 3-mal kommt noch der Ausdruck vor, unter dem Himmel. Das wäre wie ein Synonym, gleichbedeutend unter der Sonne, unter dem Himmel. Dann 8-mal haben wir die hebräische Wendung Al-Ha'aretz. Al-Ha'aretz, sechsmal zu übersetzen mit auf der Erde und zweimal auf die Erde. Aber das zeigt uns die Sicht einfach das Diesseitige, das Irdische. Und das ist eben auch das Weltbild des modernen Menschen. Das, was hier ist, und auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem, was hier ist. Ja, sie kann auch nicht darüber hinausgehen. Wir können ja keine Experimente machen fürs Jenseits, obwohl das manchmal auch probiert wird. Aber das Schlimme ist, dass man in der modernen Wissenschaft dann gesagt hat, das ist der Bereich, den wir beobachten können und mehr gibt's auch nicht. Wahr ist nur das, was wir sehen. Aber das führt letztlich eben zur Sinnlosigkeit und erklärt eben auch die Krise des modernen Menschen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da hat die breite Masse, besonders der Jugendlichen, plötzlich festgestellt, wohin führt uns dieses Diesseitsdenken, wo alles nur das Diesseitige wahr sein kann, das führt in die Verzweiflung. Und darum der Versuch damals, einen Sprung ins Irrationale zu machen. Durch den großen Kick oder was es auch immer sein sollte. Ja, man hat probiert mit Rockmusik, mit Drogen, mit östlicher Religiosität und so weiter, bis dann zum Bungee-Jumping-Seil. Und die ganz Guten, die machen das dann ohne Seil. Ja, aber das ist die Konsequenz aus dem modernen Denken. Aber das wird schon längst in einem alten jüdischen Buch in der Bibel vorweggenommen. Wer nur das Weltbild so sieht, der verzweifelt und endet in der Frustration. Manche großen Denker, die haben das schon viel früher erlebt. Und dieses Malaise, dieses Unwohlsein der modernen Welt haben die schon viel früher empfunden, als in den 60er Jahren. Zum Beispiel ein Franz Kafka schreibt er 1910 in sein Tagebuch, war Sonntag, aufgestanden, eingeschlafen, aufgestanden, welch elendes Leben. Ja, dann sind wir wie Kühe. Die stehen auf, fressen, trinken, laufen herum, dann sitzen sie wieder ab, dann stehen sie wieder auf und dann bis am Abend werden noch gemolken dazwischen und dann wieder die Nacht und am Morgen wieder das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Nun, ein nächster Themenkomplex, Gott im Buch Prediger. Das Buch Prediger ist kein atheistisches Buch. Gottes Existenz wird nicht geleugnet. 40 Mal kommt der Gottesname Elohim vor. Elohim bezeichnet ganz speziell in der Bibel Gott im Sinn von Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Darum ist es das Wort für Gott im Schöpfungsbericht von 1. Mose 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ha'aretz. Im Anfang schuf Gott Elohim die Himmel und die Erde. Es ist immer Elohim. Aber der Eigenname Gottes in der Bibel ist Yahweh. Hebräisch geschrieben J-H-W-H. Dieser heilige Eigenname Gottes, der gemäß den 10 Geboten nicht zum Eiteln ausgesprochen werden darf. Und darum hat man im Judentum Abstand genommen, diesen Namen alltäglich in den Mund zu nehmen. Aber dieser Name Yahweh war insbesondere der Name des Bundesgottes Israels. Ich lese aus 2. Mose 6, Vers 2. Gott wollte in Beziehung treten, in Gemeinschaft treten mit einem Volk hier auf Erden. Und so heißt es, und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. El Shaddai. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Und dann Vers 6. Darum spricht zu den Kindern Israel, ich bin Yahweh und ich werde euch herausführen unter der Last, unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg und werde euch erretten aus ihrem Dienste und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und so wollte Gott ein Volk befreien, um mit ihm in ein Bundesverhältnis zu treten und ihm die Weisheit seines Gesetzes zu geben. Also Yahweh ist der Gott, der in eine Bundesbeziehung zum Menschen tritt. Aber im Buch Prediger wird Gott nie Yahweh genannt. Weil es zwar um einen Menschen geht, der aus dem Bundesvolk war, aber den Bund Gottes gebrochen hatte und anderen Göttern nachgegangen ist. Er hat damit die ersten zwei Gebote der Tora, der 10 Gebote, gebrochen. Ich bin Yahweh, euer Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot war, keine Bilder zu verehren. Und das dritte dann, den Namen Yahweh nicht zum Eiteln aussprechen. Aber Salomo hat sich vor fremden Göttern niedergebeugt. Er hat Götzenbilder verehrt. Und so ist der Name Yahweh hier draußen. Es geht um einen Menschen, der Erfahrung gemacht hat, ohne Gemeinschaft zum Bundesgott. Interessant ist, in 1. Mose 2 wird Gott doch im Schöpfungsbericht dauernd genannt, der Herr Gott, Yahweh Elohim. Warum? Plötzlich dieser Wechsel, dauernd Yahweh Elohim. Nun, ganz einfach. Das Kapitel 1 gibt ja eine Beschreibung der Schöpfung in der Übersicht. Kapitel 2 ist nicht ein zweiter Schöpfungsbericht, sondern eine Darstellung der Schöpfung mit Betonung auf Gottes Beziehung zum Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nur dort wird beschrieben, wie Gott einen Bund mit Adam geschlossen hatte. Und darum nennt Gott sich dort Yahweh. Und weil er der Schöpfer ist, auch in Kapitel 2, Elohim. Also wir sehen, wie die Gottesnamen in der Bibel ganz bewusst gewählt Verwendung finden. Wenn wir uns mal das vor Augen führen, die moderne liberale Bibelkritik hat eigentlich so ihren richtigen Anfang genommen mit 1. Mose 1 und 2. Da hat ein Arzt Astrück eben dem Beachtung geschenkt, in Kapitel 1 immer Elohim, in Kapitel 2 Yahweh Elohim. Und für den gescheiten Mann die klare Schlussfolgerung, das muss ein anderer Autor sein, in Kapitel 2. Die Menschen früher haben so dumm und ungebildet eben auf die Überlieferung gehört, sei Mose, sei der Autor. Nein, das können wir nicht annehmen, denn wir merken ja vom Stil her, dass da ein anderer Autor spricht. Ja, es ist kein anderer Autor, aber Astrück war ein Tor. Und er hat seinen Verstand über das Wort Gottes gesetzt und so hat er geirrt. Denn die Gottesnamen werden in der Bibel sehr bewusst gewählt. Und das weist überhaupt nicht hin auf verschiedene Quellen. Aber ausgehend von dieser Beobachtung hat man das dann auf die ganzen 5 Bücher Mose ausgedehnt und hat begonnen, das Wort Gottes zu zerreißen und zerreißen in die Quellen Javist, Elohist, Priesterschrift, Deuteronomist. Und der beste Fall ist ein Vers in 1. Mose, hat man gleich in drei Quellen unterscheiden können. In einem Vers! Nur, das Schöne ist, die Kritiker haben sich selber gehängt, denn je nach Kritiker wurden die Quellen wieder an anderen Orten gesehen. Also das zeigt, wie eindeutig diese Quellen waren. Aber am Schluss haben sie sich dann so ungefähr geeinigt. Das ist ja demokratisch. Nun, auch das wieder so als ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir müssen das Wort Gottes aus sich selber heraus verstehen lernen. Im Vertrauen und im Glauben an Gottes Wort. Und dann können wir es verstehen. Aber der Gottlose kann es nicht verstehen. Noch ein schönes Beispiel. 2. Chroniker 18, 31. Das ist so ein Paradebeispiel, um die Verwendung der Gottesnamen zu illustrieren. Der König Josaphat war im Krieg, kam in Not, weil man ihn verwechselte mit dem König des Nordens, des Nordreiches. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, denn sie sprachen, das ist der König von Israel. Da umringten sie ihn, um zu streiten. Und Josaphat schrie. Und Jahwe half ihm, und Elohim lenkte sie von ihm ab. In einem Vers beide Worte. Der gläubige König schreit zu seinem Gott Jahwe, der Bundesgott, hilft ihm. Und Elohim, der Erhalter des Weltalls, wendet die Streitwagen von ihm ab. Nun ist Folgendes beachtlich. In dem Sprüchebuch, dessen größter Teil auf Salomo zurückgeht, nämlich bis Kapitel 29, da finden wir den Namen Jahwe 87 Mal. Und nur 5 Mal Elohim und einmal die andere Form Eloah. Ist doch interessant. Der gleiche Autor, aber so eine andere Verwendung des Gottesnamens. Nun, das Buch der Sprüche ist das Buch der Weisheit für solche, die in Beziehung zu Gott leben. Hier wird Menschen, die Gottes Bund treu sein wollen, wird hier erklärt, wie sie sich im Alltag mit Gottes Hilfe und Unterweisung zurechtfinden können. Also, darum ist hier der Name Jahwe so passend und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass etwa das Sprüchebuch nicht von Salomo geschrieben worden wäre. Aber wie gesagt, im Sprüchebuch nennt er seinen Eigennamen Salomo, Mann des Friedens, denn hier wird aus dem Frieden heraus, dem inneren Frieden heraus, göttliche Weisheit für den Alltag gelehrt. Nun zum Thema Freude im Buch Prediger. Es ist nicht ein pessimistisches Buch, aber es wird viel über Pessimismus geschrieben. Das Wort Freude, hebräisch Simcha, findet sich 7 Mal im Buch Prediger. Ich habe auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Sich freuen, Samach, 9 Mal. Aber es ist nicht mit diesen 16 Mal getan. Übrigens, 16 Mal entspricht genau dem Wort Freude im Philipperbrief. Die 4 Kapitel des Philipperbriefes, die lehren Freude im Glauben, auch in widrigen Umständen. Paulus schrieb den Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals will ich sagen, freut euch. Das Wort Freude, froh sein, sich freuen, all die verwandten Wörter 16 Mal im Philipperbrief, aber das finden wir auch 16 Mal im Predigerbuch. Aber man beachte auch noch Synonyme wie guter Dinge sein, Prediger 5, 14. Das ist zwar anders formuliert, aber es bedeutet auch Freude. Also findet sich die Freude im Buch Prediger noch mehr, noch öfters. Dieses Buch wird im Judentum in der Synagoge vorgelesen, immer am Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist das Fest der Freude. 3 Mal betont die Tora, dass man sich an diesem Fest freuen soll. 3. Mose 23, 40, 5. Mose 16, Vers 14 und 15. Und dabei sogar, und du sollst dich nur freuen. Eigenartig, ein pessimistisches, skeptisches Buch wird an dem Fest der Freude, das letzte der 7 Feste des Herrn, 3. Mose 23, das alle früheren Feste in sich zusammenfasst, gelesen. Nun, die alten Rabbis hatten gemerkt, das Buch lehrt uns wahre Freude aus der Hand des Schöpfers. Und nun führt das uns zum Aufbau des Buches. Man kann Kommentare aus dem Regal nehmen über das Buch Prediger und man findet eine andere Einteilung nach der anderen. Und alle sind interessant. Aber die beste Einteilung eines Bibelbuches ist immer die, die nach Kennzeichen der Teile im Text selber sucht. Zum Beispiel im Buch Hohelied, da kommt wiederholt ein Refrain vor. Und dieser Refrain hilft uns zu sehen, wo die Strophen aufhören. Unterschiedlich lange Strophen, aber das gibt uns die natürliche, von Gott selber gegebene Einteilung. Man kann das immer wieder feststellen, dass gewisse Stichwörter markieren, wo ein Teil endet. Und nun ist es genau so, wenn man dieser Freude auf den Grund geht im Buch Prediger, dann stellt man fest, nach einer Einteilung zerfällt der Prediger in 9 Hauptteile. Und bei jedem dieser Teile gibt es am Schluss ein Endergebnis. Dann ganz am Schluss wird es sogar ausdrücklich gesagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Und nun, immer am Ende der Hauptteile 1, römisch 1 bis römisch 8, kommt die Freude vor. Und es ist effektiv so, dass das inhaltlich dann wieder ein Thema abschließt. Der letzte Hauptteil endet nicht mehr mit der Freude, aber er beginnt mit der Freude. Ja, am Schluss wird alles etwas verändert. Und es beginnt eigentlich mit der Schlussfolgerung der früheren Schlussfolgerungen. Und zwar so, dass es in Kapitel 11, Vers 9 heißt, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich froh in den Tagen deiner Jugendzeit. Ja, also das ist das Endergebnis aller Endergebnisse in den Hauptteilen 1 bis 8. Und diese Einteilung hilft eben, das Buch wirklich so zu verstehen, wie es verstanden werden will. Der Predigerkommentar von Benedikt Peters, das Buch Prediger, das weist diese Einteilung auf. Und das hat auch dazu geführt, dass ich kenne keinen besseren Kommentar zum Prediger als dieses Buch. Also kann ich sehr empfehlen. Wir gehen noch etwas weiter. Und zwar zu dem Thema auf dem Blatt Kreisläufe in der Einleitung. Das Buch ist also wie folgt aufgebaut. Nach der Nennung des Autors, Vers 1, kommt die These des Buches, Verse 2 und 3. Und dann beginnt die Einleitung, Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt. Aber die Erde besteht ewiglich. Oder es ist so, das hebräische Wort Olam kann bedeuten ewig oder auf unabsehbare Zeit. Es ist so, Olam kommt von der Wurzel Alam, was im Arabischen bedeutet zudecken. Und so ist Olam etwas, das sich dem menschlichen Geist entzieht, dass dem menschlichen Geist verborgen ist, in zeitlicher Hinsicht. Und das kann im absoluten Sinn sein, ewig, ohne Ende. Oder es kann sein, eine unüberschaubare Zeit. Also die Erde besteht nicht im absoluten Sinn ewig, aber sie besteht auf unabsehbare Zeit und da kommt eine Generation, geht eine Generation, eine neue kommt, es kommt wieder eine geht. So dauernd. Als Nebensatz möchte ich aber noch erklären, das ist diese Eigenheit des hebräischen Wortes Olam. das also von einer Zeitperiode bis zur Ewigkeit reichen kann, da haben die Allversöhner eingehakt. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn die Bibel über ewige Pein spricht, dann ist das eben nur ein Zeitalter und endet auch wieder. Ja, was soll man dann sagen? Ja, wie hat man im Hebräischen ausdrücken können, ewig, sodass es wirklich klar war, dass es ewig ist? Das konnte man auf Hebräisch auch sagen. Gut, wenn es heißt in 1. Mose, El Olam, der ewige Gott, dann ist es sowieso klar, dass Gott kein Ende hat, keinen Anfang hat. Aber in anderen Zusammenhängen will man ganz klar sagen, absolut ewig, dann sagt man Le'olmei Olamim, in die Ewigkeit, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Ja, das ist wieder dieser Superlativ. Havel Havalim, Kodesh HaKodashim, Shir HaShirim. Jetzt können wir ein bisschen Hebräisch nachher. Und dann erst noch phönizisch-kananäisch geprägtes Hebräisch, ja? Nun, ja, das war nur ein Spaß. Also, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und das wird im Neuen Testament aufgenommen. Die neutestamentliche griechische Sprache schließt sich ja sehr eng am Alten Testament an. Und wenn über die ewige Pein in der Offenbarung gesprochen wird, dann heißt es, Offenbarung 14, 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Oder man kann übersetzen, in die Zeitalter der Zeitalter. Aber das entsprechend dem hebräischen Vorbild, das ist aus dem Hebräischen nachgebildet, Le'olmei Olamim, absolut ewig. Das ist ganz klar. Und so, das haben wir noch mehr, gerade in Verbindung mit der ewigen Pein. Auch in Offenbarung 20, Vers 10 und so weiter. Weil das griechische Wort Aion, das entspricht so diesem Olam im Hebräischen, Zeitalter oder Ewigkeit. Aber jetzt wollen wir den Allversöhner noch ein Schnippchen schlagen. Und zwar gibt es nämlich noch ein anderes Wort im Neuen Testament. Das ist Aionios, das Adjektiv. Das kommt 70 Mal vor und das wird im Neuen Testament im absoluten Sinn als ewig verwendet. Und ich zeige die Verwendungsweise und zur Zeit des Neuen Testaments auch im außerbiblischen Griechisch war Aionios ewig. Das hat einen Bedeutungswandel durchgemacht, aber zur Zeit des Neuen Testaments absolut ewig. 2. Korinther 4, Vers 17. Und dann gehen wir in die Pause. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, Aionios. Wir wüssten nicht, was Aionios heißt. Aber wenn wir in einer Fremdsprache lesen, müssen wir oft die Wörter aus dem Zusammenhang erkennen, ja? Um nicht immer dauernd nachzuschlagen. Da merken wir, Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Ja, das Gegenteil von zeitlich ist nicht zeitlich. Das Gegenteil von zeitlich ist ohne Ende. Und in Matthäus 25 haben wir auch eine solche, wie man in der Sprachwissenschaft sagt, Opposition von Wörtern. Matthäus 25, 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Beides mal Aionios. Nun, wenn die ewige Pein zeitlich ist, dann ist das ewige Leben auch zeitlich. wird es also schon recht schwierig. Und dann braucht man viel Akrobatik, um das noch umgehen zu können. Aber es ist ganz klar, so ewig wie das ewige Leben, so ewig ist die ewige Pein. Und Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Es ist ewig. Aber, der langen Rede kurzer Sinn, eine Generation kommt, eine Generation geht, die Erde aber bleibt auf für den Menschengeist verborgene, unabsehbare Zeit. Machen wir eine halbe Stunde Pause. Wir fahren nun weiter. Wir sind ja stehen geblieben vor der Pause bei der Aussage, die Erde besteht ewiglich oder auf absehbare, unabsehbare Zeit. Nun spricht der Prediger über Kreisläufe in der Natur. So wie man das von der Erde aus sieht, und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Es ist ein täglich zu beobachtender Kreislauf, Kreislauf des Lebens. Dann Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Erstaunlich ist ja, dass man effektiv in der modernen Wissenschaft, in der Meteorologie, ein Windsystem entdeckt hat, das über die Nordhälfte der Erdkugel geht bis zum Äquator und dann wieder zurück. Und zwar genau so, wie es hier beschrieben wird. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Grandios. Aber auch da ein ständiger Kreislauf in der Natur. Des Weiteren der Kreislauf des Wassers. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist ja eigentlich schon erstaunlich. Und das seit Urzeiten, das Meer wird nicht voll. Nun, Salomo erklärt den Kreislauf des Wassers. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Es ist tatsächlich so, das Wasser wird durch die Flüsse vom Westland in die Ozeane gebracht, aber dort bleibt es nicht. Sondern Tag für Tag unter der gewaltigen Kraft des Sonnenlichtes werden Unmengen von Wasser verdunstet. Die bilden Wolken, die werden durch den Wind wieder aufs Festland verschoben, regnen dort wieder aus und gehen wieder in die Flüsse und wieder ins Meer. Aber auch das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis der Neuzeit. Aber Salomo beschreibt das so als Selbstverständlichkeit dieser Weise vor 3000 Jahren. Und auch hier, es ist ein ständig sich wiederholender Kreislauf. Und weiter sagt Salomo, überhaupt all das ganze Leben, die Abfolge der Dinge in der Geschichte sind eigentlich eine ständige Wiederholung. Die Menschen haben in der Geschichte immer wieder die gleichen Dummheiten wiederholt. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, das ist nun wirklich etwas ganz Neues. Es geht übrigens hier nicht um wissenschaftliche Entdeckungen, sondern es geht hier im Text um das, was geschehen ist. Vers 9, und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Das heißt, dass immer wieder dieselben Dinge in der Geschichte geschehen. Vom Prinzip her, vom Grundprinzip her, kommt immer dasselbe wieder neu vor. Nichts, wo man sagen könnte, das ist wirklich ganz etwas Neues. Nun, das ist die Beobachtung, die der Weise in der Natur anstellen kann. Und tatsächlich im Neuen Testament Da spricht Jakobus in Kapitel 3, Vers 6 über das Rad der Schöpfung. Ganz wörtlich übersetzt entspricht das dem Trochos tes Geneseos in Jakobus 3, 6. In Bibelübersetzungen wird das zum Teil wiedergegeben als etwas freier, der Lauf der Natur. Ist korrekt, oder? Oder der Lauf des Daseins und so weiter. Aber ganz wörtlich ist es das Rad der Schöpfung. Genesis ist Schöpfung, kann auch Geburt bedeuten und so weiter. Das Rad der Schöpfung. Es gibt tatsächlich ein sich stetes Drehen in der Natur. Und das hat die Denker im Orient dazu geführt, zu glauben, das müssten sie nun auch auf Geboren und Sterben anwenden. Und so kommt es zur Reinkarnationslehre. Darum spielt in den östlichen Religionen das Symbol des Rades eine so große Rolle. Aber der Orientale im Hinduismus, im Buddhismus empfindet dieses Rad als etwas, das zur Verzweiflung führt. Als etwas Sinnloses. Und das Ziel sollte sein, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Also wir sehen, es ist eine Teilwahrheit, das Rad, denn wir sehen diese Räder in der Geschichte, in der Natur. Aber die Gedanken, die über die Beobachtung hinausgehen, das war eine Verirrung. Natürlich unter dem Einfluss und der Inspiration des Reiches der Finsternis. Denn durch die Offenbarung Gottes, durch das geschriebene Wort, erfahren wir, Hebräer 9 am Schluss, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das würde etwas anderes bedeuten. Der Grundtext ist dort ein Zahlwort. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das ist das Normale für den verlorenen Menschen. Er stirbt einmal und dann gibt es das Gericht. Es gibt kein Zurück. Keine Reinkarnation. Aber wie gesagt, die Kreise haben die Denker im Osten zur Verzweiflung geführt. Und ähnlich ist es ja auch mit Salomo, wenn er hier sagt, Eitelkeit der Eitelkeiten, welchen Gewinn hat der Mensch? Und dann spricht er über all diese Kreisläufe. Um zu zeigen, es dreht sich, aber wo ist der Sinn? Wo ist das Ziel? Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Nun, wir haben heute Morgen uns mit dem Thronwagen Gottes in Hesekiel 1 beschäftigt. Und er hat Räder. Aber diese Räder drehen nicht im Morast der Geschichte, an Ort. Sondern der Thronwagen Gottes geht ständig voran. Und dieser Thronwagen Gottes muss sich nie wenden. In welche Richtung er auch geht, kann er vorwärts fahren. Gott muss nie etwas bereuen, in dem Sinn, dass er es verurteilen müsste, dass er falsch gehandelt hätte, dass er sich geirrt hätte. Aber das Rad, die Räder des Thronwagens gehen immer vorwärts. Und das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Darum haben wir in der Bibel dieses lineare Denken. Das ist typisch biblisch. Eben in den anderen Kulturen, da hat man nirgends ein solches Geschichtsdenken entwickelt wie in Europa. Aber dieses Geschichtsdenken in Europa kommt aus der Bibel. Aus der Kenntnis dieses Gottes, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, der die Geschichte in Zeitaltern ablaufen ließ als Heilsgeschichte, die letztlich zur Vollendung führen, Offenbarung 21, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nun, in den orientalischen Religionen hat man versucht, den Ausbruch zu finden aus diesem Rad. Und so hat man, und bis zum heutigen Tag, man sucht in der Meditation die Auslöschung der Individualität. Also der Geist des Menschen wird passiv gemacht und damit soll das Gefühl des Einsseins mit dem Allgeist erzeugt werden. Das Gleiche haben andere Völker mit Drogen gemacht, die Schamanen. Aber es ist gewissermaßen, man will austreten aus dem sinnlosen Rat und denkt, in der Auflösung der Individualität das Ziel zu finden. Und das ist genau das Nirvana im Hinduismus, das Nibbana im Buddhismus. Buddha sagte, das Nibbana ist ein Zustand, wo man nicht sagen kann, man ist, aber man kann auch nicht sagen, man ist nicht. Es ist quasi die Auflösung der Individualität. Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Nihilismus. Wirklich die Suche nach dem Nichts, und das soll das große Glück sein. Und wie wunderbar, die Bibel zeigt uns, nein, wir müssen nicht ausbrechen aus dem Rat. Wir dürfen jeden Tag wieder neu an unsere Arbeit gehen, Gott danken. Am Morgen gibt es Morgenessen, am Mittag Mittagessen, am Abend Abendessen. Ja, wenn wir das überhaupt haben. 800 Millionen Menschen haben das anders. Alles mit Dank aus der Hand Gottes nehmen. Und wir dürfen wissen, jeder Tag führt uns näher zum Ziel. Jeder Tag ist wieder ein Schritt näher bei der Wiederkunft Christi. Und damit auch ein Tag näher bei der Vollendung. Es ist auch wunderbar, dass wir die Geschichte, im Allgemeinen die Geschichte unseres Lebens als ein Vorwärtsgehen zur Vollendung. Jeder Tag näher bei der Vollendung. Und wir dürfen auch die Wiederkunft Christi, gemäß dem Neuen Testament, jeden Tag erwarten. Vielleicht heute. Haben manche sich so als Erinnerung aufgeschrieben, an einem schönen Plätzchen in der Wohnung. Und das ist nicht die Auflösung der Person, sondern der christliche Glaube zeigt, Gott ist ein persönlicher Gott. Nicht ein unpersönlicher. Und dieser persönliche Gott hat uns als Person geschaffen und wir bleiben unsere Person in aller Ewigkeit. Keine Auflösung, sondern wir haben eine herrliche Zukunft in der Gemeinschaft als Geschöpfe, ja sogar als Kinder Gottes, zu Gott, dem Vater. Das ist die Antwort des Neuen Testamentes auf die Fragen, die hier in Prediger 1 aufgeworfen werden. Also uns braucht das nicht zur Verzweiflung zu führen, sondern es macht uns Mut. Gott hat seinen Plan in der Weltgeschichte, aber auch in meinem persönlichen Leben. Das läuft nach dem Rädergang des Thronwagens Gottes. Aber wie gesagt heute Morgen, dieser Wagen kann sich mal in die Richtung vorwärts bewegen oder in diese Richtung. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können nicht einfach alles verstehen. Warum hat uns Gott so geführt und nicht anders? Aber wir dürfen wissen, es ist Gottes weise Führung entsprechend seinem Thron. Ezekiel sah Gott, den Sohn, auf dem Thron oben, der zu Ezekiel dann spricht. Und so dürfen wir wissen, Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. So heißt es in einem schönen Lied.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Der Prediger von Salomo.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.